SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Im Januar verzichten viele auf Wein, Bier oder Cremant. Der Autor der Bestseller Der Ernährungskompass und Kompass für die Seele, Bas Kast, trinkt inzwischen sogar gar keinen Alkohol mehr. Warum? Das erklärt er in seinem neuen Buch, Warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Und heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Kast, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
Ja, sehr gerne, Herr Jäger.
Herr Kast, wann haben Sie das letzte Mal ein Gläschen Wein oder Bier getrunken?
Das muss vor mehr als 2 Jahren gewesen sein.
Wow, das ist lange. Wie kommt's, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken? Was war der Auslöser dafür?
Nun, der unmittelbare Auslöser war, dass damals ein neues Buch von mir erschienen ist, Kompass für die Seele. Ich glaube, darüber haben wir sogar gesprochen.
Haben wir uns auch unterhalten, ja.
Genau, es ging um seelische Resilienz. Und ich hatte in dem Buch unter anderem von den Vorzügen des Eisbadens geschrieben. Und jetzt ist es heutzutage so, dass Verlage manchmal für ein Buch einen Trailer wollen. Also nicht nur für Filme gibt's das, sondern auch für Bücher. Und dann muss man irgendwie vor der Kamera irgendwas sagen. Und in diesem Fall hatte der Verlag eine Location an einem See gemietet, um diesen Trailer zu drehen. Es gab auch einen Fotoshoot. Und ich dachte, ich wusste ungefähr 2-3 Monate vorher Bescheid. Und so einen Monat vorher dachte ich mir, Basti, du musst jetzt doch mal ein bisschen in den Schuss kommen, denn es besteht die Möglichkeit, das war nämlich tief im Winter, so wie jetzt, es besteht die Möglichkeit, weil diese Location an einem See ist, dass du da ein Eisbad nehmen musst oder sollst.
Und Sie sind schon fit, Herr Kast, würde ich sagen oder denken.
Ja, gut, ich bin einigermaßen fit, aber vom Möhrchen und Brokkoli essen heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt so einen gut gebauten Oberkörper hat. Also was ich gemacht habe tatsächlich war, den Alkohol weglassen und Krafttraining zu machen. Und das war also erst einmal so aus, wenn man so will, so aus Eitelkeitsgründen. Und dann war das war also vor 2 Jahren. Was war das? 2022?
22 müsste es sein. Ja.
Genau, und dann war es ein bisschen der Zufall, dass dann im Januar 2023, als dann auch der Trailer gedreht wurde und ich keinen Alkohol mehr trank, eher für die Figur, wie gesagt, dass da ein neuer Bericht der kanadischen Gesundheitsbehörden erschien zum Thema Alkohol. Und der hat es in gewisser Weise in sich, denn bis dahin galt ja immer so von offiziellen Gesundheitsbehörden diverser Länder, auch hier in Deutschland, so 1 bis 2 Drinks täglich sind halbwegs okay, vielleicht sogar herzschonend. Das ist eine Position, die ich auch selber im Ernährungskompass noch vertreten hatte.
Ein Gläschen in Ehren heißt ja auch, ne?
Ja, genau. Und vor allem so Rotwein, Wein, aber insbesondere Rotwein, nicht, der dann so Polyphenol, also heilsame Pflanzenstoffe enthält, vielleicht sogar so eine vermeintliche Anti-Aging-Substanz namens Resveratrol. Also das galt als, zumindest so bei den meisten Forschern, als halbwegs gesund oder harmlos. Und nun kam dieser neue Bericht der kanadischen Gesundheitsbehörden und die hatten eben ein Forscherteam, großes Forscherteam, nochmal gebeten, die Befunde der letzten Jahre neu zu bewerten. Und jetzt kamen neue Empfehlungen raus und es galt nicht mehr 1 bis 2 Drinks pro Tag, die halbwegs okay sind, sondern nun galt es 1 bis 2 Drinks sind halbwegs okay, aber pro Woche. Und besser noch ist Abstinenz, wenn es um die Gesundheit geht. Und das war für viele und auch für mich ein Schock, obwohl ich diese wissenschaftliche Literatur vorher schon verfolgt hatte mit einer gewissen Sorge und gedacht hatte, oh, du musst vielleicht mal den Ernährungskompass umschreiben in der Hinsicht. Und das habe ich dann auch gemacht.
Wie war das aber bei Ihnen? Sie haben schon gesagt, ja, Sie haben auch ab und zu gerne mal ein Gläschen getrunken. Das Besondere bei Ihnen ist, Sie kommen aus Landau in der Pfalz. Ihr Urgroßvater war Winzer. Also gehört ein Gläschen Wein auch für Sie dazu? Und zu welchen Anlässen haben Sie auch gerne mal ein Gläschen getrunken?
Nee, das gehört da absolut dazu. Also ich habe immer sehr gerne getrunken. Also wie gesagt, ich bin in Landau in der Pfalz geboren. Die Gegend nennt sich Südliche Weinstraße. Ich habe eine holländische Mutter, einen deutschen Vater und ich bin dann zwar in Holland aufgewachsen, aber selbst da sind wir regelmäßig im Herbst zu den Weinfesten gefahren und das war natürlich etwas Feierliches, Fröhliches, Magisches geradezu für mich als Kind, da auf diesen Festen zu sein, die ja wie diese Weihnachtsmärkte sind. Nur halt mit Wein und für mich dann mit Traubensaft. Und von Anfang an war also in meinem Leben Alkohol, insbesondere Wein, ja, mit was Positivem, mit Feiern, mit Festen, mit Fröhlichkeit, Gemütlichkeit und so weiter verbunden. Und ich habe dann auch zeitlebens immer gerne so ein Glas oder zwei Wein, meistens, manchmal auch ein Bier. Bin ja auch in München zur Schule gegangen, habe das eine oder andere gute Bier kennengelernt. Also ich habe immer gern so zum Abendessen getrunken und dabei selten so über die Stränge geschlagen. Also außer vielleicht in meiner Jugend, dass ich mal so richtig besoffen war und einen Kater hatte oder so. Aber es war nicht so, ich war nicht, sagen wir mal, so krass. Natürlich, in gewisser Weise ist man immer, wenn man regelmäßig trinkt, auch abhängig. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber sozusagen auch mein Buch und meine Geschichte ist nicht eine dieser typischen, ich war alkoholkrank und jetzt bin ich so irre froh, davon losgekommen zu sein, sondern diese Entscheidung dann aus gesundheitlichen Gründen ganz auf Alkohol zu verzichten, ist durchaus auch mit einem gewissen Verlust verbunden.
Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver auch drüber. Aber was war das dann für Sie? Ja, wie für viele von uns wahrscheinlich einfach das Gläschen Wein ein Genussmittel, oder?
Ja, es war ein Genussmittel. Es schmeckt ja auch gut. Ich finde, es passt auch gut zum Essen. Ich esse auch gern so Mediterranes und ja, es passt einfach sehr gut. Und dann war es aber für mich auch ein perfektes Mittel, um vom Arbeitsstress runterzukommen. Das war auch so ein Ritual, wo ich dann auch in gewisser Weise hingelebt habe. Weißt du, du bist den ganzen Tag gestresst von der Arbeit und insbesondere, wenn ich schreiben muss, bin ich doch hoch konzentriert. Was nicht nur mit so einer psychologischen Anspannung einhergeht, sondern auch wirklich mit so einer körperlichen, muskulären Anspannung. Und da war das einfach herrlich, dann so um 6 oder so ein Glas Wein zu trinken.
Als Belohnung dann vielleicht auch.
Als Belohnung und auch als Ritual, so als Signal, so jetzt fängt der angenehme Teil des Tages an. Die Familie kommt, die Kinder, du hast jetzt Zeit für die Kinder, die Frau kommt nach Hause und es gibt Abendessen und jetzt wird entspannt. Und das war ein herrliches Ritual.
Auf Ihr neues Buch, Warum ich keinen Alkohol mehr trinke, haben Sie wieder viel recherchiert und Studien gewälzt. Was hat Sie dabei überrascht?
Ja, also erstens mal, denke ich, muss man wissen, dass in der Wissenschaft oft so Sachen im Fluss sind, dass es auch Gegenstimmen gibt und dass es nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding ist von, ja, Alkohol ist gut, sondern es gibt da und dann gab da auch immer kritische Stimmen. Man wusste, es gibt ein erhöhtes Krebsrisiko. Auf der anderen Seite sah man einen vermeintlich herzschonenden Effekt. Und um nun mal ganz kurz die Situation zu beschreiben, wie sie sich vor, sagen wir mal, 10 Jahren präsentierte, da sah man oft in sehr, sehr vielen Beobachtungsstudien, und was das ist, können wir vielleicht auch noch drüber reden, weil das ist sehr kritisch, da sah man, wenn man jetzt Menschen vergleicht, die so maßvoll Alkohol trinken, mal einen Wein und Bier zum Abendessen, so wie ich im Grunde, und diese vergleicht mit totalen Abstinenzlern, dass die Leute, die maßvoll Wein oder auch Bier konsumieren, dass die gesundheitlich oft besser abschneiden und insbesondere weniger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind, aber insgesamt auch von einem niedrigeres Sterberisiko aufweisen, also weniger wahrscheinlich sterben in einem gewissen Beobachtungszeitraum. Also wir sterben natürlich, das Sterberisiko ist bei uns allen 100%, aber in diesem Fall ist es so, man beobachtet Leute zum Beispiel über 5 Jahre und kann dann gucken, wie viele sterben in der Gruppe der Leute, die maßvoll trinken und wie viele in der Abstinenzlergruppe. Und das war dann schon ein ziemlich überraschender Befund, dass man sah, dass bei den Abstinenzlern mehr Leute sterben, dass sie häufiger sterben oder häufiger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind. Und so ging man davon aus, dass Wein vielleicht und Bier, also Alkohol insgesamt maßvoll konsumiert, einen herzschonenden Effekt entfaltet. Und dann hat man diese Studien doch noch genauer analysiert, auch so über die Jahre, und hat immer mehr so Schwächen in diesen Studien entdeckt. Zum Beispiel ist es so, dass Abstinenzler oft eine Gruppe sind, wo sich mehr so Leute tummeln, sagen wir mal, die eine Vorerkrankung haben und deshalb zum Beispiel nicht trinken. Jeder kennt das ja auch im eigenen Körper, wenn man jetzt erkältet ist oder so, hat man keine Lust zu rauchen oder zu trinken, dann will man gesund werden. Und dann kann man sich gut vorstellen, wenn man chronisch krank ist, dass man vielleicht gar nicht erst anfängt zu trinken.
Weil es sich auch mit Medikamenten zum Beispiel nicht verträgt.
Auch das. Oder du hast Fälle von Leuten, die haben ordentlich gebechert, sind krank geworden.
Und trinken nichts mehr.
Und trinken nichts mehr und landen nun unter Umständen, wenn man es in der Studie nicht so historisch erfasst, in die Gruppe der Abstinenzler. Ja, und die sind natürlich dann also insgesamt eine etwas krankere Gruppe. Natürlich hast du auch unter den Abstinenzlern hochgesunde Menschen, aber es ist ja in diesen Studien immer so, dass man so statistische Durchschnitte vergleicht. Und so hat man fälschlicherweise angenommen, dass Alkohol einen gesundheitsschützenden Effekt entfaltet, auch wenn es wahrscheinlich eher an anderen Umständen liegt. Und wenn man als maßvoller Alkoholtrinker das Trinken aufgeben würde, wäre man vermutlich noch gesünder. Das ist so ein bisschen der Tenor heutzutage.
Aber was ist denn, ja, wir haben schon drüber gesprochen, mit dem Gläschen am Abend, gilt da nicht auch die Frage, macht nicht die Dosis das Gift?
Ja, und das ist eben etwas, was sich verändert hat in den letzten vergangenen Jahren, weil man eben dachte früher, ja, die Dosis macht das Gift. Ein Gläschen am Tag oder 1 bis 2 für Männer, da gab es auch einen Geschlechterunterschied, die könnten diesen herzschonenden Effekt entfalten. Was man aber immer schon wusste, war, dass im Grunde jeder Schluck Alkohol das Krebsrisiko erhöht. Und was man dann aber sagt, okay, aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei uns nach wie vor Killer, also Todesursache Nummer 1, und unterm Strich bleibt ein günstiger Effekt übrig. Und nachdem diese herzschonenden Effekte sich eben nicht als Effekt herausgestellt haben, sondern vermutlich als Fehldeutung der Daten, ist auch in den vergangenen Jahren dieses Krebsrisiko, das von Alkohol ausgeht, mehr und mehr so in den Vordergrund gerückt und macht doch vielen Leuten Sorge, was so weit auch gegangen ist, dass nicht nur die kanadischen Behörden ihre Richtlinien verändert haben, sondern zum Beispiel auch bei uns jetzt im Sommer 2024 die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gesagt hat, dieses 1 bis 2 Gläschen am Tag gilt nicht mehr. Ab sofort empfehlen wir Abstinenz.
Aber Genuss spielt doch trotzdem auch eine Rolle für das Wohlbefinden, oder?
Natürlich, ja, klar. Nein, es ist natürlich klar, dass eine Gesundheitsorganisation jetzt nicht als Hauptkriterium Genuss hat. Genuss oder Spaß im Leben. Das heißt auch nicht, dass man die nicht haben darf. Natürlich kann jeder trinken. Natürlich darf man auch feiern und über die Stränge schlagen. Aber es ist die Aufgabe einer Gesundheitsorganisation oder auch einer Person wie ich, so verstehe ich mich jedenfalls, der für Gesundheit steht, über diese Risiken aufzuklären. Ob man dann so ein Risiko eingehen will, das ist natürlich bleibt jedem selber überlassen. Ich kann Leute gut verstehen, die sagen, weißt du was, Bas, also Leben ist riskant. Und ich kann mit diesem Risiko leben, denn ich genieße lieber diese 1-2 Gläschen am Tag nach wie vor und weiß aber, worauf ich mich einlasse.
Lassen Sie uns doch mal eine kleine Reise durch unseren Körper machen. Was passiert in unserem Körper, wenn wir ein Glas Wein oder Bier trinken?
Ja, das ist interessant, dass die Verdauung oder der sogenannte Abbau von Alkohol schon im Mund passiert. Wir sehen das ja auch bei, wir wissen das, kennen das von Kohlenhydraten. Zum Beispiel, wenn du ein Brötchen isst und das lange in deinem Mund behältst, dann wird es langsam so ein bisschen süß. Und das heißt, dass diese Kohlenhydrate, diese langen Zuckermoleküle, eigentlich Ketten von Molekülen, dass die in ihre Einzelteile zerhackt werden. Und so ist das auch mit dem Alkohol, der verwandelt wird, chemisch abgebaut wird, sodass wir an die Kalorien, die im Alkohol stecken, drankommen. Denn was viele nicht wissen, Alkohol enthält auch Kalorien, sogar mehr als Kohlenhydrate und Zucker. Also 7 Kalorien pro Gramm im Vergleich zu 4 Kalorien pro Gramm bei Zucker. Also, und an diese Kalorien will der Körper rankommen und baut also den Alkohol ab. Und dabei entsteht schon im Mund, in der Spucke, gibt es schon so Enzyme, die also anfangen, dieses Ethanolmolekül, dieses Alkoholmolekül abzubauen. Und dabei entsteht ein erstes Zwischenprodukt, das nennt sich Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd, das sich also im Mund schon ansammelt, aber auch so im Rachenbereich, im Schluckdarm, dann im Magen und im Dickdarm, dieses hat sich als hochtoxische Substanz und mutagene Substanz herausgestellt. Sprich, es führt zu Chromosomenschäden, Schäden im Erbgut und auch Mutationen, die das Krebsrisiko eben begünstigen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum man bei genügend Alkoholkonsum, also einem Drink, zwei Drinks am Tag, sieht man das schon auf jeden Fall, dann das gesamte Krebsrisiko im Verdauungsrohr, also überall, wo dieser Alkohol direkt mit den Schleimhäuten, mit dem Körper in Kontakt kommt.
Also Mund, Magen,
ja,
Darm.
Ja, ja. Ja, also Lippen sogar schon. Lippen, Mund, Zunge und so weiter. Magen, Darm, genau, dass das dort erhöht ist. Und man sieht bei einer Form von Krebs, ist besonders relevant, nämlich Dickdarmkrebs. Also weil hier sieht man schon ein erhöhtes Krebsrisiko bei so 3 bis 6 kleinen Gläsern Wein oder Bier pro Woche. Also nicht pro Tag, sondern pro Woche. Das ist also wirklich moderater Konsum. Und man sieht ein klar erhöhtes Darmkrebsrisiko. Mhm. Und das ist deshalb so relevant, weil eben Darmkrebs eine sehr häufige Krebserkrankung ist. Davon sind sehr viele von uns betroffen.
Sie haben vorhin den Unterschied zwischen Frauen und Männern angesprochen, wenn es um das Thema Alkohol und Alkoholkonsum geht. Was gibt es da für einen Unterschied?
Ja, da gibt es ja erstmal schon in dieser Verdauung, da gibt es Unterschiede. Der molekulare Abbau, die Körper von Frauen sind auch etwas anders zusammengesetzt als die von Männern. Also ich rede hier wieder über Durchschnitte, wie immer in der Wissenschaft. Die Körper von Frauen sind im Schnitt etwas kleiner. Sie enthalten tendenziell etwas mehr Fett, etwas weniger Muskeln und sprich also weniger Körper, wenn man so will. Und schon bei gleicher Alkoholmenge kann man also sich gut denken, dass ich, wenn ich weniger Körper habe, weniger Muskeln auf, worin sich der Alkohol dann verteilt, dass ich also gleich schon mehr Promille habe, also schon mehr Effekte habe. Und dann kommt noch etwas ganz Wichtiges in gesundheitlicher Hinsicht hinzu, nämlich dass bei Frauen, und dies eben auch schon sicher bei einem Drink pro Tag, aber man sieht es im Grunde schon so bei diesen 3, 6 bis 6 Gläsern pro Woche, das Brustkrebsrisiko erhöht ist. Und auch das ist wiederum sehr relevant, weil natürlich auch Brustkrebs neben Darmkrebs, auch Brustkrebs einfach eine sehr, sehr häufige Erkrankung ist, aber eben vor allem bei Frauen, fast nur bei Frauen.
Was sagen die Studien, die Sie sich angeschaut haben, auch darüber aus, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Alkohol trinken?
Ja, das fand ich zum Beispiel auch erschreckend. Das war neu auch für mich. Also natürlich, dass jetzt so schwerer Alkoholismus das Gehirn ruiniert, das war schon natürlich lange klar. Es gibt so etwas wie das Korsakow-Syndrom, wo dann schwere Alkoholiker, ja, das Gedächtnis im Grunde ruiniert ist. Und was ich jetzt erschreckend fand, ist, dass man etwas sehr Ähnliches oder im Ansatz zumindest Ähnliches sieht bei einem Konsum von schon einem bis maximal so 2 Gläsern pro Tag. Also bei einem sieht man es schon, aber bei 2 dann erst recht, dass das Gehirn insgesamt geschrumpft ist. Das sind jetzt wieder reine Beobachtungsstudien. Insgesamt geschrumpft ist und dann bei diesen 2 Drinks pro Tag auch eine sehr wichtige kritische Struktur für das Gedächtnis namens Hippocampus deutlich geschrumpft ist, was wiederum auch sehr erschreckend für mich war, weil dieser Hippocampus zum Beispiel auch zu jenen Gehirnarealen gehört, die bei der Alzheimer-Erkrankung als erstes zugrunde gehen. Also es ist eine extrem wichtige Struktur für das Gedächtnis und vielleicht auch mal eine positive Botschaft, denn wenn man jetzt den Alkohol aufgibt oder kürzer tritt, dann sieht man das braucht ein paar Monate allerdings, dann sieht man aber eine kräftige Erholung, was das Gehirn betrifft. Und zum Beispiel wissen wir, dass gerade auch dieser Hippocampus in der Struktur auch wieder zunehmen kann und dass hier neue Zellen sogar nachwachsen können. Man dachte ja früher, als Erwachsener ist es unmöglich, dass Gehirnzellen nachwachsen und im Hippocampus ist das möglich. Und auch das Volumen des Hippocampus kann zunehmen dann wieder sich regenerieren. Und das kann man sogar noch unterstützen im Alltag durch regelmäßige Bewegung, wie Studien zeigen.
Sie haben schon gesagt, es hat sich stark verändert, was das maßvolle Trinken betrifft, also wie viel wir trinken. Bisher hieß es ist okay, wenn man 1 bis 2 Drinks pro Tag trinkt. Heute sagt man 1 bis 2 Drinks pro Woche. Was ist mit einem Drink gemeint?
Ja, genau. Ja, also jetzt gilt eben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 1 bis 2 Drinks pro Woche. Als risikoarm, also wohlgemerkt ist das keine Empfehlung, man empfiehlt Abstinenz tatsächlich, was die DGE betrifft und auch andere Gesundheitsbehörden. So, und man redet von Drinks in der Wissenschaft vor allem, um so ein bisschen eine einheitliche Definition zu haben von der Quantität. Das ist aber leider doch in manchen Ländern dann so, gibt es auch winzige Unterschiede, aber so grob kann man sagen, ein Drink sind ungefähr 120, 130, maximal 140 Milliliter Wein.
Ein Gläschen Wein.
Genau, ein kleines Gläschen Wein sogar. Also nicht 0,2, das ist schon deutlich mehr als ein Drink. Und es wären so eine kleine Flasche Bier, also das sind sowas um die 330 Milliliter, 340 Milliliter Bier. Eine kleine Flasche eben oder ein kleiner Schnaps. Das ist ein Drink. Und interessanterweise, was die Drinks betrifft, es ist ja so, dass wir sozusagen kulturell schon so ein bisschen gemerkt haben, wie viel Alkohol in welchem Getränk steckt. Sodass also ein Bierglas üblicherweise größer ist als ein Weinglas und ein Weinglas ist wiederum etwas größer als ein Schnapsglas. Sodass so ein übliches Glas, so ein übliches kleines Glas entspricht dann meist so grob gesagt einem Drink.
Also es ist nicht wirklich viel und kann man sagen, so den Konsum, den viele von uns haben, der ist dann eben schon ordentlich gefährlich.
Ja, wir trinken zu viel und wir unterschätzen das und auch das, um das noch, und das ist mein Anliegen, nicht? Deshalb reden wir ja jetzt auch, weil es geht nicht darum, also nochmal, es geht nicht darum, Leuten zu sagen, ihr dürft nicht trinken oder ihr dürft nicht feiern. Aber es ist einfach so aus Sicht der Wissenschaft und dieser wissenschaftlichen Befunde auch der letzten Jahre so ein bisschen irritierend fast, dass wir oft nicht Bescheid wissen, insbesondere über dieses Krebsrisiko. Zum Beispiel jeder weiß ja, dass Zigaretten krebserregend sind. Jeder hat das inzwischen mitbekommen. Und trotzdem, bis heute finden wir es komisch oder überraschend zu hören, dass auch unser Feierabendbier tatsächlich krebserregend ist. Und vielleicht um nochmal eine ganz konkrete Studie, die ich hier interessant fand, von britischen Forschern anzuführen. Die haben einfach mal verglichen oder gefragt, wie viele Zigaretten stecken denn jetzt eigentlich in einer, sagen wir, Flasche Wein, was die Erhöhung des Krebsrisikos betrifft. Und da haben sie errechnet, dass für Frauen eben aufgrund des erhöhten Brustkrebsrisikos in einer Flasche Wein 10 Zigaretten stecken. Okay. Ja, und für Männer sind es 5 Zigaretten, etwas weniger, weil sie eben nicht von Brustkrebs, aber schon auch von Darmkrebs betroffen sind. Also 5 Zigaretten in einer Flasche Wein für Männer. Und ich finde solche direkten Vergleiche, die sind zwar rein statistisch wieder, aber ich finde die schon ganz gut, weil sie uns die Augen öffnen gegenüber etwas, was wir so nicht auf der Pfanne haben. Weil wir niemand würde mit Zigaretten anstoßen und zum Wohl sagen oder irgendwie mit Zigaretten einen Geburtstag oder eine sonstige feierliche Anlass feiern. Und das tun wir natürlich sehr wohl mit Alkohol.
Der uns ja überhaupt begegnet, in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Sie sagen ja selbst, Alkohol ist die einzige Droge in unserer Gesellschaft, für die man sich...
Für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht trinkt.
Nicht trinkt,
ja, genau. Ja, ja. Das ist ja, ich meine, das ist doch komisch. Also natürlich, wie gesagt, jeder darf trinken und aber niemand würde einer anderen Person eine Zigarette anbieten. Und wenn diese andere Person ablehnt, dann irgendwie komisch gucken und fragen, sag mal, bist du krank oder bist du schwanger, wenn es eine Frau ist? Und das ist, was uns häufiger passiert, wenn man einfach nur Alkohol, dieses Zellgift, muss man sagen, ein krebserregendes Zellgift aus Sicht der Wissenschaft, wenn man das ablehnt.
Wie oft müssen Sie sich oder mussten Sie sich in den letzten 2 Jahren rechtfertigen und erklären?
Ja, ich bin so ein bisschen jenseits von diesen Sachen, weil die Leute mittlerweile kennen sie mich und wissen natürlich, okay,
der ist eh gesund.
Ja, genau, der ist ein Gesundheitsfreak, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Also insofern, glaube ich, reagieren die Leute da anders jetzt als auf einer typischen Person. Aber bei meiner Frau zum Beispiel würden sie dann schon sagen, bist du schwanger?
Müssen wir da einfach einen anderen Umgang mitkriegen oder brauchst du strenge Regeln, zum Beispiel wie auf den Zigarettenpackungen, dass es auch auf Wein, Bier und Schnapsflaschen solche Schockbilder gibt?
Ja, das ist natürlich eine gesellschaftliche Frage, über die jeder diskutieren kann und sollte. Und ich bin da natürlich auch kein Experte. Ja, aber es ist, man kann natürlich aus dieser Sicht schon sagen, dass es merkwürdig ist. Warum stehen auf Zigarettenpackungen all diese Warnungen, Rauchen ist tödlich oder Rauchen schadet dem ungeborenen Kind? Warum stehen diese Warnungen nicht auf Alkoholflaschen? Ich musste neulich darauf hingewiesen werden, dass so ein ganz kleines Symbol...
Ganz kleines Symbol ist drauf, ne?
Man übersieht das, ein ganz kleines Symbol einer schwangeren Frau und dann so ein durchgestrichener Strich irgendwie, Verbot oder nicht tun. Und aber man, also das ist so versteckt, keiner nimmt das wahr.
Würden Sie sich das wünschen, dass das dann deutlicher markiert wird, zum Beispiel auf Weinen und Bierflaschen?
Ja, ich finde es angesichts sozusagen der vergleichbaren Risiken, wenn wir bedenken, wir können einen direkten Vergleich ziehen, was das Krebsrisiko betrifft zwischen Zigaretten und Alkohol. Da finde ich es in der Tat merkwürdig, dass die Warnhinweise auf den Zigaretten stehen und nicht auf den Flaschen. Und ob man das jetzt tun sollte, das ist, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der das entscheiden soll. Aber ich persönlich finde, hier gibt es einfach einen Widerspruch, wenn wir einfach sehr nüchtern fragen, unsere Körperzellen fragen würden, gibt es jetzt hier einen fundamentalen Unterschied, ob die Muttergene, die krebsauslösende Substanz von den Zigaretten kommt oder von dem Alkohol. Und dann müssten meine Körperzellen würden sagen, nee, den gibt es nicht. Also warum gibt es den schon dann auf den Flaschen bzw. auf den Packungen?
Wir haben schon drüber gesprochen, überall kommt man mit Alkohol in Verbindung, sei es im Supermarkt, auf Festen, bei Geburtstagen, wird gerne damit angestoßen. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, auf den Alkohol zu verzichten oder ja, das Gläschen zum Feierabend?
Ja, überraschend leicht, muss ich sagen. Also ich habe ja schon gesagt, also ich finde es unehrlich zu sagen, ich meine, es gibt manche Leute, die waren alkoholkrank und schwer alkoholsüchtig. Und wenn die vom Alkohol loskommen, natürlich schwärmen die dann von ihrem neuen Leben, das sie zurückgefunden haben und dieses Leben in Freiheit und Gesundheit und nicht ständig im Suff und so weiter. Also das ist klar, nicht? Mhm. Aber wenn du so getrunken hast wie ich, der jetzt nicht dann dauernd gelallt hat oder Blackouts hatte oder das nicht mehr kontrollieren konnte und morgens mit einem Kater aufgewacht ist. Wenn du einfach nur so ein Glas oder zwei getrunken hast und eigentlich nur Genuss davon hattest, dann verliert man auch etwas. Und das würde ich auch durchaus zugeben und gar nicht leugnen. Nur auf der anderen Seite, ja, ist mir das nicht so schwer gefallen und ich finde auch diesen kurzfristigen Genuss, das, was Leute als Spaß bezeichnen, nicht so eine super interessante Emotion. Mhm. Also ich finde, wenn ich das mal vergleiche mit dem Eisbad, sagen wir mal, nicht? Also ein Eisbad, danach fühlt man sich auch angenehm, ist auch eine Art von Genuss. Aber im Gegensatz zu einem Glas Wein oder einem Bier, musst du dich erstmal für das Eisbad überwinden oder für das Krafttraining oder für das Joggen draußen in der Kälte. Du spürst also erstmal diesen inneren Widerstand, den du nicht haben willst. Und dann gehst du in das kalte Wasser und spürst den Schmerz, wie es wirklich in die Knochen zieht und die Muskeln. Das ist richtig schmerzhaft. Und nicht nur das, du kriegst so eine kleine Panikattacke, nicht, wo du so eine Schnappatmung, wo du so anfängst zu hyperventilieren, nicht? Und dann kriegst du das langsam, wenn du in dem Wasser bleibst, in den Griff. Schauen Sie mal, wie viele Emotionen hier schon waren, wie sich das abwechselt. Und wie du auch diese Panikattacke im Grunde in den Griff bekommst. Du lernst also wirklich etwas, wenn du in so ein Eisbad steigst. So, und dann kommst du hinaus und du gehst zum Beispiel in die Sauna oder nimmst eine warme Dusche. Und das ist auch ein Genuss, das ist auch entspannend, das ist auch ein Entspannungsritual, aber viel komplexer und viel wertvoller. Zum Beispiel, wenn du es jetzt vergleichst mit einem Krafttraining, hast du auch eigentlich nur positive Nebenwirkungen.
Die wenigsten würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, da lasse ich mich drauf ein, mein Gläschen Wein am Abend oder mein Feierabendbier durch ein Eisbad zu ersetzen. Durch was haben Sie Ihr Gläschen Weißwein zum Essen ersetzt? Ist es wirklich das Eisbad oder das Krafttraining?
Ja, also wirklich regelmäßiges Krafttraining, was ich fast also täglich schaffe, auch nach dem Arbeiten. Also wenn es dann so 5, 5:30 wird spätestens, dann gehe ich in den Keller, da habe ich meine Gewichte rumliegen und gar nicht viel und mache das. Und natürlich habe ich erstmal keine Lust. Und dann stemme ich die Gewichte und gegen diesen inneren Widerstand. Und bin dann aber danach, wenn ich dann noch in die Sauna gehe, auch entspannt. Das ist auch ein Entspannungsritual. Und zusätzlich kann ich auch noch einen gewissen Stolz darauf haben, dass ich mich selbst wieder überwunden habe. Und ganz abgesehen davon bessert sich natürlich auch meine Figur und man fühlt sich besser, weil man das tut. Und all diese Vorteile bringen dir diesen kurzfristigen Genuss von Alkohol, wo du hebst einfach nur dein Glas, ja, oder du entkorkst eine Flasche und führst ein Glas zu deinem Mund und bekommst einen Dopaminkick, den du auch von einem Eisbad und auch von einem Krafttraining und so weiter bekommst, der viel langfristiger anhält, auch wenn du es direkt vergleichst von den wenigen vorhandenen Studien, die wir da haben. Aber es ist eben, was hier so ein Eisbad gibt, ist eben kein billiger Dopaminkick, sondern ein verdienter, wie ich meinen würde. Und beim Alkohol ist es einfach nur so ein billiger Dopaminkick und es fehlt auch eine Dimension.
Wie gesagt, wahrscheinlich die wenigsten würden sagen, Eisbad ist eine wirkliche Alternative. Was aus Ihrer Sicht könnte noch eine Alternative sein, wenn man sagt, ich will weniger trinken, maßvoller trinken oder vielleicht auch ganz aufhören?
Na, ich denke, das ist erstmal, wenn man das will, wenn man diese Offenheit mitbringt. Ich will niemandem was nahelegen, der keine Lust drauf hat, dann ist ja auch nicht hilfreich. Aber wenn man dafür offen ist, dann würde ich mir ehrlich diese Frage stellen, warum trinke ich eigentlich so regelmäßig? Und welches Problem löst Alkohol eigentlich für mich? Ja, weil wir trinken aus einem Grund, der nicht immer nur mit reinem Genuss zu tun hat. Denn, wie man in meinem Beispiel sieht, kann ja auch etwas damit zu tun haben, dass Stress reduziert wird von der Arbeit, dass man diese Entspannung am Abend herbeiführt. Und wenn man sich ehrlich diese Frage stellt, was tut der Alkohol für mich? Welches Problem löst er? Dann kann man auch die nächste Frage stellen, nämlich wie könnte ich dieses Problem auch anders lösen? Wie könnte ich es produktiver lösen? Wie könnte ich es wirklich lösen? Und ich gebe mal ein ganz anderes Beispiel. Wenn es jetzt darum geht, dass der Alkohol unangenehme Gefühle irgendwie wegspült, dann wäre es doch auch vielleicht lohnender, zum Beispiel eine Technik zu lernen, wie zum Beispiel Meditation, die mir auch dabei hilft, mit unangenehmen Gefühlen fertig zu werden.
Ein Spaziergang vielleicht auch.
Oder ein Spaziergang oder ein Gespräch mit einem guten Freund oder ein autogenes Training oder was auch immer das ist. Genau, das wäre das Nächste, dass man also nicht irgendwie Krafttraining macht, weil ich das sage oder so oder ich das mache, sondern dass man guckt, was könnte mir wirklich, was ist mein Problem, was löst Alkohol und was gäbe es, was mir gefallen könnte, wie ich das ersetzen könnte.
Mhm. Alkoholfreie Getränke, alkoholfreien Wein oder alkoholfreies Bier, eine Alternative auch?
Ja, also ich meine, vor allem alkoholfreie Biere sind ja durchaus gut geworden in den vergangenen Jahren. Und wenn man das mag, also klar, warum nicht?
Aber Hand aus Herz, Herr Kass, gibt es nicht auch Situationen, Momente, wo Sie denken, jetzt wäre schön, ein bisschen Wein zu trinken?
Doch, natürlich. Es gibt immer mal wieder so Momente, auch wo ich dann so mit meiner Frau scherze, die manchmal noch was trinkt, aber nicht viel. Wo ich scherze und sage, jetzt ein Glas Wein, das wäre schon schön. Oder an einem heißen Sommertag, jetzt ein Bier. Ja, klar, natürlich. Natürlich gibt es so Momente, wo einem das fehlt, weil es für mich gerade auch immer mit Genuss verbunden war. Und nochmals, man muss nicht, auch aus gesundheitlichen Gründen, diese 1 bis 2 Drinks pro Woche kann man ja sich noch gönnen. Und wenn man bereit ist, ein gewisses gesundheitliches Risiko einzugehen, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die riskant sind im Leben, da kann man auch mehr trinken. Aber ich persönlich stehe natürlich auch für Gesundheit und deshalb habe ich für mich so einen Schlussstrich gezogen, weil es mir auch einfach leichter fällt, wenn ich jetzt eine Flasche Wein öffne und 1-2 Gläser trinken darf und dann bleibt die gute Flasche Wein dann offen im Kühlschrank stehen. Ich würde dann am nächsten Morgen, würde bei mir dann das innere Theater losgehen von, was weißt du, ein Gläschen kannst du dir noch gönnen und dann werden daraus auch wieder 2 und so. Und nee, darauf habe ich keine Lust.
Aber ein Problem hatten Sie mit dem Alkohol nicht?
Naja, gut, also ich würde das gar nicht abstreiten, dass man auch bei diesen Mengen, wo es nicht diese handfeste Sucht ist oder alkoholkrank ist, ich würde nicht abstreiten, dass auch ich natürlich in gewisser Weise abhängig war. Aber ich vergleiche das in ähnlicher Weise, wie ich vom Kaffee abhängig bin, nicht? Und zumal ich dachte, dass 1 bis 2 Gläser okay sind gesundheitlich, Übrigens, der Kaffee gilt nach wie vor als gesund. Insofern, den kann man auch weiter trinken. Aber ich würde sagen, ich bin auch sicherlich von meinem morgendlichen Kaffee abhängig. Und so war ich das auch vom Alkohol. Insofern, als er diese wirklich gezielte entspannungsfördernde Wirkung hatte.
Also einen ungesunden Umgang zumindest damit.
Ja, also im Nachhinein war es darüber hinaus auch in einem sehr direkten Sinne körperlich ungesund. Und man sollte sich nichts vorlügen, dass man auch bei ein bis zwei Drinks, wenn das einfach so regelmäßig ist, dass da eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ich meine, ich kann schon auch ehrlich sagen, dass mir der Abschied vom Alkohol sehr, sehr leicht gefallen ist. Ich traue dem nicht wirklich nach. Ich hatte keine, dann irgendwie, was weiß ich, das berühmte Zittern oder so, schon gar nicht oder so. Und der einzige Grund, weshalb ich heute noch viel an Alkohol denke, ist, weil wir jetzt dauernd wegen dem Buch diese Gespräche führen. Sonst würde der Alkohol in meinem Leben keine Rolle mehr spielen.
Also fällt auch nicht schwer, auf einer Party dann zu sagen, nee, ich bleibe beim Mineralwasser oder ich nehme was anderes.
Nein, abgesehen davon bin ich so gut wie nie. Ich habe drei Kinder, also ich bin so gut wie nie auf Partys. Das macht es leichter.
Wie hat sich aber Ihr Körper und Ihr Leben verändert, dadurch, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken?
Ja, bei mir jetzt nicht so drastisch, außer dass ich natürlich dieses Krafttraining gemacht habe. Und das hat schon zu einer großen Veränderung, was meine Figur betrifft, die viel besser geworden ist, geführt. Und ich kann auch sagen, so gerade als Mann, also ich empfehle Krafttraining für Männer und Frauen aus verschiedenen Gründen, weil es gut für die Muskeln und damit auch für die Knochen ist, was wiederum im Alter sehr, sehr wichtig ist. Hilft gegen Osteoporose, Sarkopenie, also Muskelverlust, Knochendichteverlust etc. Aber auch gerade als Mann, glaube ich, ist es auch gut für das Selbstbewusstsein geradezu.
Für das Körpergefühl.
Ja, es fühlt sich irgendwie auch so männlich an. Und es ist einfach irgendwie aber es hört sich vielleicht komisch an, aber es ist einfach so, wie ich es erlebt habe. So, ich hatte nicht das, was viele, viele Menschen berichten, wenn sie kürzer treten oder ganz aufgeben, wie jetzt im Dry January, dass viele doch erleben, dass sie unmittelbar besser schlafen. Und wenn du natürlich besser schläfst, dann ist auch die Stimmung am Tag besser, du hast mehr Energie. Und das ist, was unheimlich viele Menschen berichten. Ich persönlich muss leider sagen, ich schlafe mal so oder so. Ich schlafe immer noch ziemlich schlecht.
Also weit lag's nicht.
Nein, nein, ich übertreibe es ein bisschen. Also ich schlafe schlecht verglichen mit meiner Frau, die einfach so 100%igen Superschlaf hat.
Das kenne ich von meiner Frau, ja. Aber was verändert sich sonst, wenn man sagt, okay, ich trinke weniger? Was ist der positive Effekt in unserem Körper?
Okay, also so allgemein kann man schon sagen, dass es unheimlich viele körperliche positive Effekte gibt, wenn man mal kürzer tritt oder den Alkohol aufgibt. Also da gibt es so viele, aber ich sage einfach mal so ein paar Punkte, die mir einfallen. Erstens einmal sinkt der Blutdruck und das ist ein wichtiger Faktor, denn hoher Blutdruck sind viele von uns, ungefähr die Hälfte, gerade so im Alter betroffen und ist ein maßgeblicher Risikofaktor für unter anderem einen Schlaganfall, den du wirklich vermeiden willst. Also ich kann nur empfehlen, den Blutdruck im Griff zu behalten, lässt sich auch sehr leicht messen mittlerweile und Alkohol wegzulassen hilft dabei, den Blutdruck zu senken. Nebenbei gesagt auch Kaliumsalz, also nicht das normale Salz nehmen, das Natriumsalz, sondern das Austauschen durch Kaliumsalz. Da habe ich übrigens auch ein ganzes Video auf meinem YouTube-Kanal, den sich jeder kostenfrei ansehen kann, zugemacht. Also das ist ein sehr vorteilhafter Effekt. Dann, wir wissen ja zum Beispiel, dass im Mittelalter viele Menschen nicht umsonst Alkohol tranken. Der enthielt damals das Bier und den Wein enthielten damals nicht so viel prozentual Alkohol. Also war so ein bisschen verdünnt im Vergleich zu heute, weil das Wasser kontaminiert war, also verunreinigt mit Bakterien. Und das zeigt also schon, dass Alkohol ein Zellgift ist, das Zellen tötet. Bakterien sind auch Zellen. Und diese Bakterien befinden sich auch zu Milliarden und Abermilliarden in unserem Darm. Das ist die Darmflora und tragen natürlich sehr zu unserer Gesundheit bei. Also mit Alkoholkonsum tötest du teils auch diese Darmflora ab und die kann sich auch erholen, wenn du mal Abstinenz lebst oder kürzer trittst. Und dann gibt es unheimlich viele andere Effekte, wie zum Beispiel Alkohol schwächt die Muskeln, also es hemmt die sogenannte Proteinsynthese, also die Bildung von Eiweißen und Muskeln bestehen ja aus Eiweiß. Das heißt, es ist nicht gut, Krafttraining zu machen und Alkohol zu trinken. Und wie ich eben schon kurz erwähnt habe, Muskeln sind ja nicht nur in der Muckibude wichtig, sondern auch im Alter, einfach um die körperliche die Beweglichkeit zu behalten und zum Beispiel auch Stürze zu vermeiden, die ja gerade im Alter unheimlich gefährlich sind. Und so ein Sturz kann gerade, wenn man jetzt so 70, 80 ist oder so, kann wirklich den Unterschied ausmachen zwischen, ich habe vorher ein unabhängiges Leben geführt und jetzt führe ich eines in Abhängigkeit. Und das ist also sehr wichtig. Also Alkohol schwächt die Muskeln und die Knochen und Abstinenz hilft natürlich dann, dass sich die Muskeln und Knochen wieder erholen können. Und von der Hirnschrumpfung und das Gehirn, das sich erholen kann, wo man wirklich das sieht, dass das Nervenzellwachstum wieder angekurbelt wird, dass Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen zurückkehren, die sogenannten Synapsen sich wieder vermehren, wenn man nicht trinkt, dass das gesamte Gehirn und nicht zuletzt auch diese wichtige Gedächtnisregion namens Hippocampus sich erholen kann und wieder wächst regelrecht. Auch das sieht man, und dazu bedarf es aber wahrscheinlich schon dann so einen etwas längeren Zeitraum von ein paar Monaten ohne Alkohol oder mit deutlich weniger Alkohol.
Also man hört, es lohnt sich, beim Alkohol kürzer zu treten. Jetzt, Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen, verzichten viele im Januar auf Alkohol. Bringt das auch schon was?
Ja, also genau, eben zum Beispiel, was den Schlaf betrifft. Das ist das Schöne, wahrscheinlich, dass viele selber am eigenen Körper erleben, wie sie besser schlafen, wie die Stimmung steigt, die Energie steigt. Viele Frauen, Männer achten nicht so sehr darauf, die werden es auch erleben, aber viele Frauen merken auch schon nach dem Dry January, wie ihre Haut schöner ist. Vielleicht ein Aspekt, der mit Hydrierung, also mit dem Wassergehalt der Haut zu tun hat, das weiß ich nicht so genau. Aber viele erleben eben am eigenen Körper schon so positive Effekte, die dann natürlich auch motivierend sein können, dann auch über dem Dry January hinaus entweder nicht mehr ganz so viel zu trinken oder es ganz sein zu lassen.
Womit hängt das zusammen, dass wir, wenn wir nicht oder weniger trinken, besser schlafen? Weil viele würden wahrscheinlich sagen, oh, wenn ich mein Feierabendbier getrunken habe oder zwei, da schlafe ich ja ganz gemütlich und ruhig ein.
Ja, da ist auch was Wahres dran, aber das täuscht so ein bisschen. Also das geht in die Mechanismen, wie Alkohol auch auf das Gehirn wirkt, und da ist, wissen wir inzwischen sehr klar, dass Alkohol eine sedierende Wirkung entfaltet. Also sehr, sehr ähnlich in Teilen wie übliche Narkosemittel, also wie zum Beispiel Propofol, das ich mal hatte bei einer Darmspiegelung und das einen in einen ja, total bewusstlosen Zustand innerhalb von Sekunden versetzt. Durchaus angenehm ähnlich in Teilen wirkt Alkohol. Also man kann sagen, so ein Schwips ist eine, ja, so eine Narkose-Light. Aber eine Sedierung ist nicht das gleiche wie Schlaf. Also man hat dann das Gefühl, okay, ich schlafe besser ein, weil es wie eine Sedierung ist. Aber wir wissen seit langem, dass der Schlaf nicht ähnlich ist wie eine Sedierung, was ja ein Runterfahren der Aktivität des Gehirns ist. Das ist, was Sedierung ist. Und wenn das flächendeckend geschieht, geht dann dabei auch dein Bewusstsein verloren, was auch beim Alkohol der Fall sein kann, wenn du nur genügend trinkst. Also deshalb gibt es ja auch das Koma, den Begriff des Komasaufens. Aber was im Schlaf passiert, ist keine Sedierung, ist nicht ein grundsätzliches Runterfahren von Aktivität, sondern einfach ein unterschiedlicher, ein anderer Aktivitätszustand mit verschiedenen Schlafstadien, 1, 2, 3, 4 und dann den sogenannten REM-Schlaf, den Rapid Eye Movement Schlaf, wo sich die Augen hin und her bewegen und wo die Träume häufiger vorkommen. Und schon allein die Träume signalisieren ja, dass das Gehirn hochgradig aktiv ist, denn Träume können ja nur entstehen, wenn das Gehirn aktiv ist und irgendetwas tut. Und du willst also beim Schlaf nicht diese grundsätzliche Sedierung, dieses grundsätzliche Runterfahren von Gehirnaktivität, sondern du willst diese Architektur, wie man sagt, der verschiedenen Schlafstadien durchlaufen für diese Erholung am Tag. Und diese wird durch Alkohol zerstört.
Mit Ihren beiden Bestsellern, der Ernährungskompass und Kompass für die Seele, haben Sie die Bestsellerlisten erobert. Beide Bücher wurden über 1,5 Millionen Mal verkauft, standen 400 Wochen auf der Bestsellerliste und wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Auch Ihr neues Buch steht inzwischen wieder auf der Bestsellerliste. Wie sehr freut Sie das?
Wie sehr mich das freut. Ja, also ich meine, leider gewöhnt man sich, was diese Bestsellerlisten betrifft, so ein bisschen daran. Insofern mich freut.
Ach Quatsch. Wirklich?
Ja, ja, leider muss man sagen. Also wir sind ja Gewohnheitstiere und natürlich freut mich die Aufmerksamkeit, die ich mit meinen Büchern bekomme, denn ich schreibe ja nicht Tagebuch. Und mich freut ihr aufrichtiges Interesse. Sie melden sich immer wieder bei Büchern und sie haben ja auch ein echtes Interesse, was ich immer wieder spüre, auch in unseren Gesprächen und auch bevor wir überhaupt live gehen, merke ich das an ihren Fragen und wie sie sich mir nähern. Und natürlich diese zwischenmenschlichen Begegnungen und auch das Feedback von Lesern, die mir dann schreiben, hey Bas, du hast mir jetzt wirklich geholfen, vom Alkohol loszukommen, oder du hast mir geholfen, mich doch nochmal zu motivieren, meine Ernährung zu überdenken, und seit 2 Monaten habe ich keine Arthrose mehr in beiden Knien. Das immer wieder lesen zu dürfen, was man ja schon nicht so realisiert, wenn man ein Buch schreibt, nicht, dass am Ende tatsächlich ein Mensch da sitzen wird und diese Zeilen lesen wird und vielleicht sein Leben verändern wird aufgrund von schwarz-weißen Klecksen auf einer Seite. Das ist ja schon faszinierend, dass das sowas möglich ist. Und das dann so zu spüren und das zu hören, das bereitet mir nach wie vor schon natürlich wirklich Glücksgefühle, würde ich sagen.
Also gab es positive Reaktionen von Leserinnen und Lesern, oder hatten Sie auch so ein bisschen Sorge, dass der ein oder andere sagen würde, so, was will er jetzt? Geht er da ein Stück zu weit und schreibt mir vor, was ich zu tun habe?
Ja, also generell kann ich sagen, dass 99,9% des Leserfeedbacks, das ich bekomme, positiv ist, weil Leute wirklich sagen, dass sie sich besser fühlen, weil das einfach so ist, nicht? Das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass sie ja schon, also man hat einen großen Verbündeten, wenn man so will, in der Wissenschaft, nämlich das ist die Realität, nicht? Und wenn man das dann tut und umsetzt, meist funktioniert es, weil es vorher getestet wurde, was ein Prinzip der Wissenschaft ist. Das ist das Schöne. In diesem Fall mit dem Alkohol habe ich sehr positive Mails auch bekommen, aber es gab auch ein paar Leute, die verärgert waren, weil ich ihnen den Genuss nehmen will. Also ich kann das immer nur wiederholen, dass natürlich wir sind alle Erwachsene. Also ich schreibe keinem was vor. Wer bin ich? Irgendjemand vorzuschreiben, wie er zu leben hat oder was er genießen will oder wie viel er auch trinken will, das ist alles legal. Jeder darf das natürlich tun. Und was wäre auch mein Interesse überhaupt, um irgendjemandem zu sagen, dass er nicht trinken darf? Warum sollte ich das tun? Ich meine, der einzige Grund, weshalb ich diese Bücher schreibe und auch mit Ihnen rede, ist, um über diese Risiken aufzuklären oder auch um über die Vorteile aufzuklären, wenn man zum Beispiel seine Ernährung umstellt oder sich häufiger bewegt oder zum Beispiel auch beim Alkohol kürzer tritt. Und irgendwann einmal, vielleicht später im Leben, wird man richtig dankbar sein, dass man vielleicht ein bisschen an das zukünftige Ich gedacht hat.
Aber warum lag Ihnen das Buch so sehr am Herzen auch?
Ja, in diesem Fall lag es mir am Herzen, weil ich selber zu diesem Mythos, muss man inzwischen sagen, von dem gesunden Gläschen, insbesondere Wein, aber generell Alkohol am Abend, beim Abendessen beigetragen habe, weil es eben diesen Tenor in der Forschung gab, dass so ein Gläschen Wein am Abend entweder harmlos oder vielleicht sogar herzschonend ist, und weil sich hier die Befunde gewandelt haben, was ja auch ein Kennzeichen von Wissenschaft ist, wo viele irritiert sind, mal sagen die, dass Eier gesund sind, dann sind sie wieder Gift fürs Herz etc. Es ist nun mal leider so, auch wenn die Wissenschaft sehr, sehr stark ist und es oft beim rechten Ende hat, dass in der Wissenschaft diskutiert wird, dass Befunde hinterfragt werden und dass man versucht, auch herkömmliche Weltbilder und Befunde zu widerlegen und zu einem immer präziseren Bild der Realität zu kommen. Ja, und dabei geht man manchmal in die Irre und verbessert die Position. Und mir war es wichtig, eben über diese neuen Befunde aufzuklären.
Weil Sie eben im Ernährungskompass, in Ihrem Ernährungskompass noch eben geschrieben hatten, ja, das Gläschen am Abend kann durchaus gesundheitsfördernde Wirkung haben. Aber glauben Sie, dass sich da auch noch mal was ändern könnte in der Wissenschaft und in der Einschätzung, was dieses Gläschen betrifft, dass man in ein paar Jahren vielleicht wieder sagt, Mensch.
Ja, also das glaube ich in diesem Fall nicht. Dass es kann sein, dass das Urteil jetzt ein bisschen in die etwas allzu streng geradezu ist, das weiß ich nicht. Dass sozusagen totale Abstinenz dass sozusagen das Nonplusultra für die Gesundheit ist. Und nach wie vor gibt es eine kleine Fraktion von Forschern, die sagt, dass so ein geringfügiger Konsum eventuell sogar herzschonend sein könnte. Ich habe das im Büchlein kurz beschrieben. Übrigens, was den Ernährungskompass betrifft, den habe ich natürlich auch schon längst umgeschrieben, was diese Alkoholseiten betrifft. Und niemand, der den Ernährungskompass hat oder auch andere, muss dafür den Kompass kaufen. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal unter dem Cover des Ernährungskompass einen Post gemacht. Der ist oben angepinnt und da kann man dann die neuen Seiten, kann jeder kostenfrei dort nachlesen, auch mit den neuen Alkoholempfehlungen, die da noch nicht ganz so streng sind. Sie sind schon eine Nummer strenger, aber da gehe ich noch nicht so weit und empfehle Abstinenz, auch wenn ich schon schreibe, dass ich selber nicht mehr trinke.
Zum Schluss noch einmal zusammengefasst, Herr Kast, was würden Sie sagen, wie sieht der richtige Umgang mit Alkohol aus?
Ja, ich denke, das schreibe ich auch in dem Buch, dass es, was Alkohol betrifft, so zwei Typen von Menschen gibt. Und da gibt es Typen wie meine Frau, die trinken ab und zu mal ein Glas, die gehen ab und zu mal feiern mit Kollegen, dann schlagen sie vielleicht auch über die Stränge oder auch nicht, trinken mal ein bisschen und dann kommen sie zurück nach Hause und vergessen den Alkohol. Der gehört nicht zu ihrem Alltag. Es ist nicht so, dass die dann abends danach verlangen. Die können tagelang ohne Alkohol, wochenlang ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Ich würde sagen, alle diese Menschen, die brauchen gar nicht auf mich zu hören, denn die haben kein Problem. Die haben kein Problem mit Alkohol. Und dann gibt es so Leute wie mich oder noch schlimmer, aber so Leute wie mich, die sozusagen, für die gehört Alkohol zum Alltag dazu. Und wenn die abends beim Essen nicht irgendwie ihr Gläschen Wein bekommen, dann fehlt ihnen was. Da fehlt irgendwie ein Genuss oder ein Entspannungsmoment und so weiter. Und ich glaube, all diese Menschen, und bei manchen ist es ja noch viel stärker, die Abhängigkeit, nicht? Da geht es vielleicht schon mittags los oder noch früher. All jene, die sollten ehrlich, finde ich, in sich hineingucken und sich fragen, was bringt mir der Alkohol? Will ich so weitermachen, bis ich 70 bin? Das wird mit einigen Schäden einhergehen. Ich in meinem Fall habe zum Beispiel auch Kinder, denen ich diesen regelmäßigen Alkoholkonsum, jetzt wo ich wusste, wie krebserregend das ist, nicht vorleben wollte. Das hat bei mir auch eine Rolle gespielt. Also all jenen, bei denen Alkohol so zum Alltag geworden ist, denen würde ich einfach dazu raten, einfach mal so ehrlich in sich hineinzuschauen, um zu gucken, was bringt mir der Alkohol, welches Problem löst der und wie könnte ich anders damit umgehen.
Also Sie werden nicht mehr mit dem Gläschen Wein anstoßen oder anders gefragt, wenn Sie vielleicht mal wieder ein Glas Wein zum Essen oder ein Glas Cremant zum Anstoßen trinken?
Ja, vielleicht wenn ich 90 bin, dann öffne ich eine schöne Flasche, bevor ich den Löffel abgebe und dann genieße ich noch ein schönes Glas Sekt oder so.
Herr Kast, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Ja, sehr gerne, Herr Jäger.
Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.